Radio 1. Hörbar Rust.
Herzlich willkommen, es geht los mit Grace Jones, Walking in the Rain. Ja, kramen Sie doch Ihre alten Platten mal wieder raus. Grace Jones, Walking in the Rain. Herzlich willkommen nochmal zu Hörbar auf Radio 1, immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr. Ich weiß, dass die meisten Männer sich heute wünschen, wir hätten hier so eine Webcam. Haben wir aber nicht. Das hier ist mein Gast heute.
Hörbar Rust. Heute mit
Katja von Garnier, 48, Regisseurin. Katja wächst in Taunusstein auf. Nach dem Abitur studiert sie unter anderem Theater- und Filmwissenschaften in Frankfurt am Main. Im Anschluss daran Regie in München und landet mit einem eigentlich als Übungsfilm gedachten 55 Minuten namens Abgeschminkt 1993 einen Kinoerfolg. 4 Jahre später folgt Bandits, die Geschichte einer Frauenband im Knast. Die junge Regisseurin wird hoch gehandelt, zieht nach Los Angeles, arbeitet auch dort höchst erfolgreich. Inzwischen lebt sie auch mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern in Berlin und am 14. Mai kommt ihr neuer Film Ostwind 2 in die Kinos. Wir freuen uns sehr. Herzlich willkommen, Katja von Garnier, jetzt zu Gast an der Hörbar Rust auf Radio 1.
Herzlich willkommen nochmal. Jetzt kannst du ja, jetzt kannst du was sagen.
Ich wusste nicht, wann ich was sagen darf. Hallo, hallo, nee, schön hier zu sein.
Ostwind 2 klingt, als würde das der richtige Film für Berlin sein, hat aber in dem Sinne, es ist kein Berlin-Thema, es ist ein...
Hessen-Thema. Auch kein Hessen-Thema, nee, gar nicht. Es ist eigentlich für jeden Thema, auch wenn es um Pferde geht. Aber wir haben gedreht in Nordhessen, ich komme ja aus Hessen, in diesem Wald, wo auch die Grimms Märchen erdacht wurden.
Aha.
Ja, diese jahrhunderte alten Eichen und dieses etwas verwunschene Gefühl, das ist so der Hintergrund, also der Backdrop so für den Film.
Backdrop. Wir werden ein bisschen was dazu lernen. Nein, das ist schön, weil wir ja auch, wir wollen jung sein und bleiben im Kopf. Internet ist für uns kein Neuland. Man muss sich immer wieder neuen Dingen auch öffnen. Was Backdrop bedeutet?
Also Hintergrund eigentlich, aber Hintergrund ist trifft es eigentlich nicht, sondern es ist eigentlich Kulisse.
Die Kulisse.
Das ist mir nämlich eben nicht eingefallen, die Kulisse.
Okay. Ja, bevor wir zu diesem Film kommen, machen wir einfach einen Ausflug durch dein Leben. So abgeschminkt steht natürlich, es gibt so zwei Sachen, die sich so wiederholen, auch in Interviews, wo man als Journalist sicherlich so ein bisschen Berührungsängste hat, weil man denkt, oh, das unerwähnt zu lassen ist
gespannt.
Doof.
Ja.
Das wäre schade und verschenkt. Aber die Arme, jetzt muss sie da nochmal durch. Also das ist einmal dein Vater, der mich interessiert.
Wir finden was Neues.
Gut, biete es mir an, ich lasse mich auf alles ein. Okay. Deine Zeit als Table-Dancerin vielleicht. Oder dein Praktikum als Leihmutter. Sowas in der Art, solche Geschichten möchte ich hören.
Also was war mit meinem Vater?
Genau, es sind diese beiden Überschriften oder mit Überschriften. Das ist einmal natürlich abgeschminkt, dieser Film, mit dem es losging und der auch was... Einfach was ganz Besonderes ist, weil er so viel geschafft hat, ohne dass man das erwartet hat damals. Und vielleicht hat er auch gerade deswegen so viel geschafft, weil man ihn mit so einer Leichtigkeit wahrscheinlich auch umsetzen konnte. Und genau Thema 2, dein Vater. Damit können wir mal einsteigen, wenn es dir recht ist, ja? Gut. Du musst übrigens ja sagen, weil nicken ist schwierig beim Radio, sonst klingt es so.
Also ich wollte vorher schon sagen, auch weil du über abgeschminkt und dass ich da nicht drüber gerne, aber ich rede sehr gerne über abgeschminkt eigentlich. Ist eine ganz, ganz schöne Erinnerung. Und weil ja auch viele, und zu meinem Vater können wir auch gleich nochmal kommen, aber auch ganz viele Leute, die mit dabei waren in abgeschminkt, sowohl Kameramann als auch Nina Kronjäger und Max Tiedorf und so weiter und die Produzentin Eva Karlström, die waren jetzt eben auch bei Ostwind auch mit dabei.
Ja.
Und das war irgendwie toll, dass eigentlich der Film, mit dem ich so hier so angefangen habe oder das erste war so noch in der Filmhochschule, was so öffentlich wurde, dass das auch so viele Menschen mit dabei waren, jetzt von Rückkehr nach Amerika oder so, die auch dabei Ostwind dann dabei waren. Das ist eigentlich ganz schön, ja. Und es war eine tolle Zeit, noch Filmhochschule und dann...
Nee, hier nichts abkürzen. Ja. Das machen wir. Wir haben genug Zeit, um uns das genauer anzugucken.
Habe ich so ein bisschen schnell geredet, oder?
Nö, gar nicht. Aber du hättest es jetzt zusammengefasst und ich hätte gedacht, nein,
schon fertig gewesen.
Stopp. Es gibt ein paar Themen natürlich. Ja. Auch so dieser Spagat oder dieses Wohnen und Leben in Hollywood, in Berlin. Wie ist das mit Kindern? Wie kann man das umsetzen? Und ich möchte natürlich auch von dir wissen, pro Quote Regie. Also du gehörst zu den immerhin schon mehr gewordenen Regisseurinnen. Früher gab es noch weniger, jetzt sind es langsam ein paar mehr geworden, die auch selbstbewusster geworden sind. aber immer noch nicht genug. Und da würde ich einfach auch gerne deine Haltung zu mir abholen. Aber wir können ja erstmal mit Musik starten. Du hast dich für Genesis entschieden, Carpet Crawlers. Und bei Genesis scheiden sich ja dann auch die Geister. Da sagen die einen.
Es gibt ja so viele, es gibt ja so Reinkarnationen von Genesis eigentlich. Es gibt eben die Peter Gabriel-Zeit und dann gibt es eben die Phil Collins-Zeit. Und das war für mich früher so als Teenager totaler bedeutsamer Song, weil damals, weil bei so Disco-Partys oder wenn es dann so langsam wurde, das war dann der Song, auf den alle gewartet haben, wenn man so ein bisschen langsamer so tanzte. Wir nannten es damals so Blues-Tanzen, ja, warum
klar,
auch immer.
Wir haben es also alle
so,
immer, ne? Blues-Tanzen genannt.
Und das war so der Song, so, wo dann die Sehnsüchte so losgingen und man sich darauf gefreut hat, ah, okay, wer gefällt mir denn jetzt und so. Genau, und ich finde ihn immer noch wahnsinnig schön. Und deswegen habe ich ihn heute ausgesucht, weil er für mich so für diese Zeit steht.
Ja, welche Poster hingen denn in deinem Zimmer?
Hingen in meinem Zimmer? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, aber es waren auf jeden Fall nicht Pferdeposter. Waren eher so Fotos oder sowas. Oder ich kann mich gar nicht erinnern, dass irgendwelche Poster hingen irgendwie.
Gar nicht so.
Aber ich war auf jeden Fall viel bei Pferden und diese Disco-Partys war dann auch oftmals so im Reitstall.
Ach so, okay, ja, alles klar. Genau. Wir hören jetzt erstmal Genesis Carpet Crawlers. There is lambs wool under my naked feet. The wool is soft and warm. Der Hund reckt und streckt sich. Aber Hunde magst du. Du bist auch mit
total
einem Hund, glaube
ich,
groß geworden.
Ja,
ne?
Ja.
Geboren
so
in Wiesbaden, genau. Wenn das stimmt, und aufgewachsen in Taunusstein. Stell uns das
genau.
Mal vor.
Und die Hunde, muss man dazu sagen, sind auch immer überall hin mitgekommen. Also die hatte ich mit in der Uni und die waren auch mit in der Filmhochschule. Und ich hatte sie auch mal mit im Kino. Wir haben immer, freitags war Filmgeschichte, ne? Und da haben wir immer Filme geguckt aus der Geschichte. Und ich weiß noch, meine Kommilitonen, also waren so zu 10 oder 12 in der Klasse und die Hunde waren mit im Kino. Wir haben in der letzten Reihe vorm Gang gesessen, ne? Und es war gerade irgendwie so ein Schwarz-Weiß-Horror-Schinken, den wir da geguckt haben. Und in einem signifikanten Moment, ja, wo irgendwas Schreckliches passiert, da hat einer meiner Hunde, meinem Kommilitonen, über das Ohr geleckt. Und er hat total geschrien wie am Spieß. Das war mein Highlight-Hundemoment.
Das stimmt nicht. Ich wollte gerade sagen, dein Highlight-Hundemoment kann es nicht gewesen sein.
Wieso?
Dein Highlight-Hundemoment muss rückblickend gewesen sein, als du geschnitten hast, ich glaube für Bandits, und auf der anderen Seite des
stimmt.
Flures der Cutter aus der Tür kam.
Genau. Ja, genau.
Daraus sind zwei Kinder entstanden.
Nein, nicht direkt.
Ne? Nein, nicht, gut, nicht
am gleichen Tag.
Wir können uns die Geschichte hier aufsparen, denn chronologisch ist Markus jetzt noch gar nicht an der Reihe. Wir sind in deiner Kindheit, Taunusstein. Was ist
ja.
das? Wie sieht's da aus?
Viele Felder, Wiesen und Wälder auf der einen Seite. Auf der anderen sind komische Häuser. Ich bin da sehr gerne aufgewachsen und war ganz viel eigentlich, war draußen, war viel bei außerhalb der Schule, viel bei, waren wir immer so, immer auf der Straße, kann ich mich erinnern, mit den Kindern aus der Straße, es war so eine Sackgasse, wir haben immer draußen gespielt und dann später dann immer im Reitstall oder mit den Hunden oder mit meinem Hund, für den ich verantwortlich war, musste ich immer vor der Schule eben rausgehen noch und deswegen ist es schon recht naturverbunden gewesen eigentlich.
Du hast zwei Brüder noch. Sind die jünger oder älter als du?
Ich habe einen Bruder, mit dem ich aufgewachsen bin, und ich habe einen sehr viel jüngeren Halbbruder. Der
okay.
auch natürlich mein Bruder ist, aber der genau sehr viel jünger ist. Und das ist natürlich ein bisschen was anderes, ob man zusammen so aufwächst und irgendwelche Kleiderbügel aneinander zerhaut. Das ist mein älterer Bruder. Oder ob man dann schon erwachsen ist, wenn der nächste Bruder kommt, das ist dann.
Wenn man doch recht ländlich lebt, wie ich mir das jetzt vorstelle, bist du denn überhaupt oft im Kino gewesen, als Heranwachsende?
Geht so einer der ersten Filme, in dem ich war mit meiner Mutter, da war ich noch nicht ganz 6, weiß ich. Und wir haben uns nämlich reingeschmuggelt, weil der war ab 6. Und das war einer dieser Terence Hill und Bud Spencer Filme. Die fand ich ganz stark.
Mhm.
Ja. Fand auch immer ganz toll. Terence Hill hatte so schöne
blaue Augen. Türkis, ja, unfassbar. Ja,
ja.
Ja, davon gab es ja, wie viel gab es davon? 6 oder 7. Die habe ich auch, glaube ich, alle geguckt.
Ja.
Ich habe die im Autokino geguckt. Natürlich, und zwar erst vor 2 Wochen. Nee, ich weiß, dass die Eltern eines, so befreundete Eltern mit so einem Jungen, und dann, das war immer das Highlight, wirklich. Wow. Und dann ist es jetzt vielleicht an der Zeit, Friedrich Ernst Theodor Felix Adam von Garnier kurz vorzustellen und kennenzulernen. Jahrgang 1935. Farbphilosoph, Industriedesigner, Farbgestalter steht bei Wikipedia.
Mhm.
Und ich kann auch noch eine weitere Definition ins Rennen schicken und dann kannst du mal erzählen. Organische Farbigkeit ist die Lehre von der Notwendigkeit mehrtöniger Farbigkeiten für die Erhaltung des Wohlbefindens und damit letztlich der Gesundheit. Das, also dein Vater ist ein Farbphilosoph, ein Farbforscher, aber was muss ich mir konkret darunter vorstellen?
Naja, der hat irgendwann mal festgestellt, also sich umgeschaut und dann das Gefühl gehabt, dass die Architektur nicht unbedingt oftmals menschenfreundlich baut oder beziehungsweise farblich nicht unbedingt gemütsfreundlich baut. Und er war damals viel unterwegs und hat dann eine eigene Farbphilosophie eigentlich entwickelt. Also, und ist immer davon ausgegangen, ja, in Mitteleuropa sind mehr so Blautöne, kühlere Töne in der Luft oder im Klima. Und deswegen brauchst du, um das zu kompensieren, eher wärmere Farbtöne und eher Gelb und Grün. Und hat dann ja so eine eigene Farbphilosophie entwickelt und eigentlich diesen Beruf erfunden. Mhm. Und dann eben Industrielle und Industrievorstände davon überzeugt eigentlich, dass sie ihre Fabriken noch bitte bunt anmalen. Und hat dann eigentlich in der Konsequenz Lärmschutzwände, U-Bahn-Stationen, ganz viele Industriebauten, Wohnbauten, Plattenbauten farblich gestaltet. Mhm. Oftmals in freier farblicher Gestaltung oder oftmals dann auch so strukturierte Sachen, je nach auch Materialvorgabe. Genau, und ist dann, hat dann darüber auch Vorträge gehalten und Bücher geschrieben und war da mal sehr leidenschaftlich auch, was dieses Thema angeht. Und bei uns wurde immer sehr viel diskutiert, das weiß ich.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Und inwieweit hat sich das optisch oder ästhetisch bemerkbar gemacht? Also habt ihr, sah es zu Hause ein bisschen chaotisch aus, überall lagen Bücher und Hefte und auch vielleicht Künstlerutensilien oder hat sich das auf die Theorie zu Hause beschränkt?
Na, es hat sich, glaube ich, ja, also das, wo sie es am meisten, sagen wir, abgerieben hat, glaube ich. Also zu Hause wurde, wie ich sagte, es wurde vor allen Dingen viel gesprochen, viel diskutiert. Mein Vater ist gerne mal provokant, ja, und wo man dann auch wahnsinnig gerne widersprechen möchte oder ihm von dem Gegenteil überzeugen möchte. Und das haben wir, habe ich ganz viel geübt. Ja.
Das ist super, das ist doch toll.
Und genau, und dann, wie sich es vielleicht eher abgerieben hat, ist, dass er oftmals dadurch, dass eigentlich sein Beruf ausgemacht hat, dass er Menschen überzeugen musste, die nicht unbedingt, also zum Beispiel Industrievorstände, die halt sehr vielleicht darauf bedacht sind, ein Budget einzuhalten oder sagen
wir,
Eine Effizienz, genau. Und eher sowas Rationales und so, dann eben denen klarzumachen, die Wichtigkeit eigentlich zu vermitteln, dass ihre Fabrik und auch Fabrikinnenräume farblich sind, weil es eben für die Gemüter der Menschen, die da arbeiten, einen Unterschied macht und so weiter. Und dann und oftmals eben dann vielleicht kein Nein zu akzeptieren, ne, sondern vielleicht ein Nein in Ja umzudrehen. Und das davon habe ich, glaube ich, viel mitbekommen.
Sweet Thing hast du mitgebracht von Van Morrison. Gibt's sonst dazu noch? Du guckst mich so an, als wenn du es selbst gar nicht glauben könntest. Gibst du mir dazu noch ein Stichwort?
Stimmt, ja, aber ach so, ja, stimmt. Bei diesem Song ist es so, dass es ein Song ist, den ich zum ersten Mal gehört habe, so mit 1920. Ich sagen und der aber mich, das ist einer der Lieder, die ich immer noch hören kann und immer noch ganz, ganz toll finde. Gibt es ja nicht so viele. Oftmals sind ja, da hört man es über einen bestimmten Zeitraum oder 6 Wochen lang und dann sind sie durch und das ist ein Song, der ist nie durch.
Radio 1. Hörbar. Rust.
Mein Gast ist heute die Regisseurin Katja von Garnier und die kommt immer neben mich gerollt und nimmt mir meine Zettel weg. Deswegen muss ich erst mal gucken, was wir jetzt spielen. Maya Hawthorne habe ich Ihnen mitgebracht. Green Eyed Love. Maya Hawthorne. Green-Eyed Love, Radio 1, die Hörbar Rust, heute mit der Regisseurin Katja von Garnier, die viel ritt und voltigierte. Und Männer wissen oft nicht, was Voltigieren ist. Wie würdest du es übersetzen?
Also Turnen auf dem Pferd.
Ja.
Da galoppiert so ein Pferd im Kreis, ne?
Und vor allem oft so ein, also was heißt dickes Pferd, aber ein kräftiges Pferd, damit die einen breiten Rücken haben, damit man da auch drauf sitzen kann. Stehen. Und hopsen und
ja,
Sachen machen.
Ich weiß ja nicht, wie gut ich das heute finde, wenn ich so zurückblicke fürs Pferd, aber damals habe ich das geliebt und mit einer Leidenschaft gemacht. Wahnsinn. Naja, und auf jeden Fall galoppiert ein Pferd im Kreis und man springt dann so rauf und macht so da so Turnübungen drauf.
Also machen das eigentlich auch Jungs oder machen das nur Mädchen?
Ja, machen viele Jungs. Es gibt ganz, ganz tolle Jungs, die das machen. Also bei uns, wir hatten auch Jungs im Team.
Ja, das waren die schlauen Jungs, die wussten, das mache ich eine Woche und dann habe ich 14 Telefonnummern.
Das waren die sportlichen Jungs.
Das glaube ich nie im Leben. Aber gut, also wer tricky ist als Junge, der sollte 2 Wochen voltigieren. Du warst so gut, dass du dich sogar für die deutsche Meisterschaft qualifiziert hast. Doch dann.
Das weißt du, ha?
Ja, ja, ich saß in der Jury, habe deinen Namen nicht gefunden. Woran lag's?
Du, das ist schrecklich, ne? Ich musste im Training am Tag davor, also mein Pferd ist das Pferd, auf dem ich startete, nicht mein eigenes, sondern das vom Verein, ist erkrankt, hatte Husten und so, und ich musste auf einem anderen Pferd starten. Und dann haben die hessischen Funktionäre, deren Tochter hinter mir war in der Kollegation, hatten meinen Start so in Frage gestellt, ob ich das starten kann auf einem anderen Pferd und wollten nochmal so einen Test machen am Tag davor. Rechtens war das, glaube ich, nicht. Jedenfalls bei diesem Test, bei diesem Training, wo ich schon mal meine Kühe nochmal so zeigen sollte mit Richtern, obwohl ich ja schon mich qualifiziert hatte, bin ich dann gestürzt und habe mir die Bänder gerissen und konnte nicht starten.
Das ist jetzt, man trainiert ja wirklich Monate, ne, für so eine,
ja,
für so eine Meisterschaft.
Genau.
Wie alt warst du?
Da war ich 20. Oder 19 oder 18.
Jetzt meinst du jetzt nicht ernst, oder?
Doch. Doch. Also man,
ja, ach, so spät noch. Also entschuldige, ich dachte, wir reden.
Also sie hat den Mund gerade offen. Nein. Für die Leute, die das nicht sehen konnten.
Ach, so lange hast du das noch gemacht?
Ja,
ich dachte,
total.
Das ist so ein Mädchending für dich gewesen.
Ja, auch. Aber ich hatte das, also man macht das in der Gruppe. Da konnte man es damals bis 16 machen. Und dann ist man so Einzelvoltigierer. Also ich glaube, ich war 20, vielleicht war ich auch 18, keine Ahnung.
Dann 19, bist du bei den Seniorinnen sozusagen, mit den Seniorinnen gestartet. Wie lange kann man denn voltigieren? Machen das auch noch 30-Jährige,
50-Jährige? Nee, das nicht. Nee, ich glaube, dann ist irgendwann Schluss. Vielleicht war ich doch 18, keine Ahnung. Aber jünger war ich nicht. Also 18 so, 17, 18 vielleicht. Und egal, dann habe ich die Sache an den Nagel gehängt und da habe ich das erstmal mit den Pferden für eine Weile.
Was war denn damals überhaupt dein...
Ich dachte, okay, dann studiere ich halt jetzt Film.
Ich weiß jetzt gar nicht... Was waren denn deine Interessen? Ich weiß nicht, soll ich dir das abkaufen oder nicht?
Doch, also das mit dem Aufhören dann, das stimmt schon. Also ich habe das dann nicht mehr, ich dachte, okay, das ist jetzt irgendwie so ein Zeichen in Anführungsstrichen. Ich habe jetzt hier so Zeichen in die Luft gemacht.
Ja, und wenn das so funktioniert hätte, also stell dir vor, du wärst die deutsche Voltigiermeisterin geworden, ja? Und dann irgendwann die europäische Voltigiermeisterin, dann... hätte das schon in irgendeiner Weise beruflich Weichen gestellt?
Überhaupt nicht.
Nee, was wolltest du
denn
werden?
Wäre dann so ein Punkt dahinter dann gewesen. Nee, das hätte dann zu nichts geführt. Aber wäre sehr ehrenvoll gewesen auf jeden Fall. Und da wäre ich echt stolz auf mich gewesen. Aber das hat ja nicht geklappt.
Aber hattest du denn irgendwie eine Vision? Also weil du so viel von Tieren erzählst und mit Tieren zu tun gehabt hast, wolltest du sowas werden wie Tierärztin oder so? Oder gab es schon irgendeinen Wunsch?
Nee, also das so in diesem sportlichen, athletischen, das war so mein Ehrgeiz. Ich wollte auch mal, also auch in der Leichtathletik und so, also das hat mich irgendwie darin gut zu sein. Ich hatte auch dann so Olympia geguckt und fand also diese Weitspringer und Hochspringer, das fand ich sensationell. Und da habe ich mich eigentlich hingesehen, so da irgendwie gut zu sein drinne. Wollte aber nicht so richtig für trainieren und bin dann lieber in den Reitstall gegangen. Also so. Also.
Und von zu Hause, also dein Vater hat, du hast ihn als liberal, wenn ich das so richtig verstehe, mit so einem liberalen Vater ist das
sicher.
Ist okay. Das bestimmt schön. Der hat dich wahrscheinlich auch nie gedrängt. Der hat wahrscheinlich nie sowas gesagt wie, Katja, warst du denn jetzt schon mal hast du dir mal überlegt, in welche Richtung es gehen soll? Oder willst du nicht mal ein Praktikum machen in einer Farbwerkstatt oder irgendwie sowas?
Nee, überhaupt nicht. Das hat sowas kam überhaupt nicht. Es war alles uns selber überlassen.
Das ist ja toll und auch nicht. Ne? Also es ist ja oft
genau.
so, dass in so sehr liberalen Haushalten, wo alle anderen sagen, oh, können wir morgen wieder bei dir essen? Das ist so toll bei euch. Da hängen so viele bunte Tücher vor den Fenstern und so. Das sind dann oft diejenigen, die es zu Hause selbst ganz spießig haben und umgekehrt so die Hippie-Kinder sehnen sich dann nach so einem...
Nach Struktur.
Ja, 13 Uhr steht das Essen auf dem Tisch. So. Hätte dir eine gewisse Strenge geholfen, dich einzuordnen?
Nee, glaube ich gar nicht. Ich glaube, für mich war das schon sehr gut eigentlich, so selbstständig. War auch irgendwie wichtig, glaube ich. Aber ich habe mich aber auch in der Zeit schon wahnsinnig so für das Dahinter beim Film interessiert, muss man schon auch sagen. Mehr als das davor. So diese Making-ofs und so habe ich verschlungen. Fand ich total faszinierend eigentlich. Waren immer so Aufnahmen über das Dahinter gab. Und es hat mich sehr neugierig gemacht und ich wollte, und einen Traum oder eine Wunschvorstellung war auf jeden Fall, irgendeiner Filmhochschule genommen zu werden. Und das habe ich dann, deswegen bin ich eigentlich, weil ich wusste, ah, okay, man kann sich nur zweimal bewerben und dann geht es gar nicht mehr. Und dann wollte ich auf jeden Fall gut vorbereitet da in diese Angelegenheit reingehen und habe dann erstmal in Frankfurt angefangen zu studieren, Theaterwissenschaften, um eigentlich ein bisschen Theorie zu wissen, ein bisschen was über Filmgeschichte zu wissen, selber ein bisschen Theater zu machen. Also wirklich Theater am Englischen Institut, so um eigentlich gut vorbereitet in diese Bewerbung zu gehen.
Und bist du beim ersten Mal auch gleich genommen worden?
Ich bin beim ersten Mal in die engere Auswahl gekommen, was eigentlich der schwierigere Schritt ist, so weil diese erste irgendwie sich da, ich weiß nicht, fast 1000 Leute bewerben und dann wird man da eingeladen. So. Und dann habe ich es in der zweiten Runde zunächst nicht geschafft und habe aber dann noch ein Jahr dazwischen gehabt, habe es dann nochmal versucht eben. Und was eigentlich aber im Nachhinein eigentlich sehr gut war, dass ich dann die Möglichkeit hatte, meinen ersten Kurzfilm zu machen in Frankfurt. Tagtrauma hieß der. Mhm. Und so eine 16mm Bolex zum Aufziehen geliehen habe. Und
eine
so
Kamera.
Eine Kamera, genau. Und mir selber so eine Geschichte ausgedacht habe. Und mit dem Kurzfilm habe ich mich dann beworben beim zweiten Mal und dann und wusste auch schon natürlich, was mich erwartet. Und hat eigentlich, dieses Jahr war eigentlich ganz wichtig auch, um so ein bisschen so Geschichten zu finden, weil damals sehr darauf geachtet wurde, dass man überhaupt Themen hat, über die man was erzählen möchte, über die man einen Film machen möchte. Und da hat mir das Jahr natürlich sehr geholfen, eigentlich darüber nachzudenken.
Sign of the Times hast du mitgebracht von Friends.
Genau, passt auch sehr gut zu der Zeit,
ja?
Weil das für mich so ein bisschen mich an diese Frankfurter Studienzeit erinnert.
Sign of the Times, Prince. Zu Gast ist heute die Regisseurin Katja von Garnier. 1989, erster Kurzfilm Tagtrauma, hast du gerade von gesprochen. Dann gab es ein Jahr später schon den nächsten Kurzfilm Lautlos. Die libidinöse Verbindung einer Frau mit einem Esso-Tiger, habe ich das richtig?
Also mit einem Tiger.
Tiger.
Wir haben dann zufällig mit einem Esso-Tiger gedreht, aber genau.
Wie kann, ja, was heißt genau? Da brauche ich aber nochmal einen Erklärungssatz zu. Also eine Frau, die sich in einen Tiger verliebt, oder ist es umgekehrt oder ist es gegenseitig?
Also nein, es ist eher so eine sinnliche Fantasie gewesen in Schwarz-Weiß. Die Vorgabe war, das war meine erste Kameraübung, nennt sich das, auf der Hochschule, wo man in Schwarz-Weiß einen Kurzfilm drehen durfte und ohne Dialog, ohne Text. Und ich hatte einem Gespräch zugehört, wo zwei Leute sich unterhalten haben über eine in Anführungsstrichen sinnliche Art zu sterben, da haben die geredet, ne? Und dann kann ich mir erinnern, dieses Gespräch von diesen zwei Leuten. Und dann dachte ich, es wäre wahnsinnig interessant, das eigentlich zu bebildern. So eine sinnliche Fantasie. So.
Dem Tod gegenüber? Oder wolltest du den Tod ausklammern?
Nein, ich weiß das gar nicht mehr genau. Das ist schon so ewig her. Also auf jeden Fall ging es um eine sinnliche Fantasie. So, Punkt. Punkt. Einfach. Mann, ey. So. Und das haben wir dann gemacht. Also mit so einem Tiger. Und genau. Und das war meine erste Kameraübung.
Gut, meinetwegen. Ich kann's, kann man sich den irgendwie ansehen? Irgendwo?
Ja, den gibt es auf jeden Fall. Okay. Ja, den gibt's. Den haben wir dann an Canal Plus verkauft, nach Frankreich und auch an den Playboy Channel nach Amerika.
Ach, guck mal.
Ja, so war's.
Gibt es eine Regel, wie kurz und wie lang ein Kurzfilm mindestens und längstens sein darf?
Nee, aber es gab eine Materialvorgabe, weißt du, dass man nur so und so viel Material bekommt. Und dann hat es ja entsprechende Kosten für die Entwicklung. Es waren so und so viel schwarz-weiß 35mm Material.
Okay,
also diese Zeitvorgabe und so weiter. Und es hat sich dann eigentlich umgeschlagen auf so 9 Minuten ist der lang.
Also wenn ich jetzt
Kopierwerk und so weiter.
Wenn ich jetzt in der Hochschule wäre und ich müsste eine Abschlussarbeit und es heißt ein Kurzfilm, dann wird ja wahrscheinlich meistens so eine Zeitrange vorgegeben, kann ich mir vorstellen. Und wenn ich es überzeugend genug vortrage, dann wird auch mein 13 Minuten noch als Kurzfilm durchgehen.
Absolut. 15 Minuten ist durchaus normal.
Okay. Mhm. 1993 war ein Knallerjahr für dich. Du hast einen Übungsfilm gedreht, abgeschminkt mit Leuten, die du kanntest. Darunter war auch Katja Riemann, damals schon relativ bekannte Schauspielerin. Oder war das ihr Durchbruch, der dann kam? Wie würdest du das sagen?
Na, Katja war, glaube ich, auch noch so in ihren Anfängen, ne, und hatte aber einen Kurzfilm gedreht, Salz für das Leben, für einen anderen Kommilitonen, für einen anderen Filmstudenten. Ne. Und ich hatte sie da gesehen und fand sie wahnsinnig witzig. Also war so ein 5-Minüter. Ne. Und mit so einem trockenen Humor, und da hat man schon so gemerkt, was für eine geniale Komödiantin sie ist. Ne. Und ich hatte sie am Set kennengelernt und habe sie dann in diesem Kurzfilm gesehen und habe dann, weil ich sie so also irgendwie inspirierend fand, wie sie spielt und sowas. Und hatte eigentlich, als ich das Drehbuch entwickelt habe, zusammen mit Ben Taylor, eigentlich sie im Kopf gehabt. Genau, und dann habe ich es ihr gezeigt und ihr hat es gut gefallen und dann war sie dabei. Und darüber haben wir uns eigentlich angefreundet, über diese Arbeit haben wir uns eigentlich angefreundet.
Ja.
Ja. Und bei diesem Film waren eben dann auch Eva Karlström, die jetzt eben auch Ostwind produziert. Wir haben uns dann auf der Filmhochschule kennengelernt. So fing eigentlich alles an, noch bevor so Katja dazu kam eigentlich. Sie hat auch in einem Produktionsjahr studiert und wir haben uns da so gefunden und so eine kleine Firma gegründet. Und wir hatten eben auch Lautlos zusammen gemacht, Eva und ich, haben dann Abgeschminkt daraus zusammen gemacht und genau, und eben jetzt dann Ostwind.
So, lass uns nochmal ganz kurz bei Abgeschminkt bleiben, denn es ist ja sehr, sehr ungewöhnlich, dass ein Film mit 55 Minuten Länge überhaupt in den Kinos landet. Es gab ja... Ich glaube, ich weiß nicht, habt ihr gleich einen Verleih dafür bekommen? Wenn der Film, ist ja relativ kurz. Ich weiß ja vor der Film, also es gab immer Vorfilme noch, der schönste Busen der Welt.
Genau, ja, wir haben ihn den Film gezeigt, als er fertig war, hatten wir eine Vorstellung, haben ihn vorgeführt in München und konnten ihn auch nur machen, eigentlich mit der Unterstützung von Ari damals. Wir haben so eine Kamera getestet, so zum ersten Mal, so diese digitalen Schnitt, ne, mit einer Super 16 Kamera und sowas. Und weil wir das getestet haben, eigentlich haben wir praktisch Mittel und Möglichkeiten bekommen von Ari. Ne?
Mhm.
Und dadurch war der eigentlich erst möglich, weil ein Film in der Länge eigentlich schwierig ist, sonst überhaupt zu verwirklichen. Ne? Und gut, dann haben wir ihm den Film gezeigt und dann hat den Verleih, wollte den unbedingt rausbringen. Und damit er auf eine Länge kommt, also eine abendfüllende Länge, haben sie eben dazu einen Kurzfilm geschaltet, eben Der schönste Busen der Welt von Rainer Kaufmann, der übrigens auch dieses Salz für das Leben inszeniert hatte mit Katja, was ich gerade erzählt habe. Und dann war es praktisch ein abendfüllendes Programm und dann so sind wir dann in die Kinos gekommen.
Gideon Burkhardt war, glaube ich, noch dabei bei Abgeschminkt.
Max Tiedorf, der jetzt im Ostwind 2 mitspielt. Genau, Nina Kronjäger.
Genau, die jetzt
hat
auch.
Hat Katjas Freundin gespielt, eben auch jetzt in Ostwind 2 die Mutter von Mika spielt.
Ja, du bist treu, du bist ein treuer Teamplayer. Kannst du denn bitte den...
Und mein Kameramann, Thorsten Breuer, der sowohl lautlos fotografiert hat, als auch abgeschminkt hat, eben jetzt auch Ostwind wieder gemacht.
Ja, kannst du für die Spätgeborenen nochmal ganz kurz zusammenfassen, worum es in Abgeschminkt ging, in ein, zwei Sätzen?
Naja, Abgeschminkt ist eigentlich... so eine Fallstudie, sag ich mal, eigentlich so ein bisschen. Ich fand eben damals das lustig zu beobachten, wie erstmal Frauenfreundschaften, hatte ich das Gefühl, gab es irgendwas, sehr viele unterhaltsame Sachen zu berichten und dann auch, wie sich Frauen verhalten, wenn es um Männer geht eigentlich. Mhm. Und man hat das Gefühl, dass eigentlich in Filmen damals, europäischen, deutschen Filmen, immer Frauencharaktere so ein bisschen mit einer gewissen Schwere dargestellt wurden oder so ein bisschen humorlos, fand ich. Mhm. Und ich fand es eigentlich so auch lächerlich, wie ich mich oder meine Freundin sich verhielten eben teilweise. Oder ich fand es halt sehr unterhaltsam und dachte, Mensch, das muss man doch mal einmal in einem Film darstellen und so ein bisschen so selbstironisches, satirisches Bild zeigen von eben zum einen, wie liebevoll eben Frauenfreundschaften sein können und wie lustig sich manchmal Frauen verhalten, wenn es um Männer geht.
Und wie sehr man im Leben stehen kann, dass man tendenziell einen DAX-Konzern leitet, dass man aber völlig aufgelöst ist, wenn ein Anruf, auf den man wartet, nicht kommt beispielsweise und sich verhält wie ein totaler Vollidiot. Ja? Dass diese Widersprüchlichkeiten. Und das war zu einer Zeit, bevor das Ganze losging, wenn ich das richtig einordne, mit diesen ganzen lustigen Liebesromanen, wo es dann so um die vermeintlich selbstbewusste Frau geht, die dann aber doch weint, weil sie nach 4 Pizza 2 Kilo zugenommen hat oder irgendwie sowas. Es gab ja so eine riesengroße Welle mit lustigen Frauenkomödien dann. Und ich habe das Gefühl, dass das so sozusagen am Anfang noch war. Das war so ein Startschuss. Hast du das nicht so wahrgenommen?
Naja, es war auf jeden Fall, wie ich eben sagte, dass ich das Gefühl hatte schon, dass es noch so viel über Frauen oder weibliche Charaktere zu berichten gibt. Oder dass es das, was ich so erlebt hatte oder gesehen hatte, selbst in Filmen als Rezipient, sage ich mal, irgendwie was anderes war, als was ich erlebt hatte im Leben. Und ich dachte, Mensch, da gibt es noch so viel zu berichten eigentlich und eben Humorvolles zu berichten oder Ironisches zu berichten. Und das ist dann nicht, oder ich wollte das einfach berichten, weil es ein Teil von meinem Leben war und das einfach so widerspiegeln in den Filmen, die ich, oder in dem Film, den ich dann eben gemacht habe.
Und er lief, um das auch noch zu sagen, über ein Jahr im Kino. Tatsächlich, das ist ganz selten, dass sowas passiert. Und über 1,2 Millionen Leute haben den gesehen bis heute. Das ist schon was Erstaunliches, was du da geleistet hast. Und wurde natürlich auch zahlreich ausgezeichnet und so. Toll. Der nächste kommerziell erfolgreiche Film, den du gemacht hast, nannte sich Bandits. Über den sprechen wir gleich in der zweiten Stunde nochmal intensiver. Und der Song, den wir aus diesem Soundtrack hören, heißt Catch Me.
Wir kriegen die. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue, die gehen mir dermaßen auf die Eier.
Radio 1. Hörbar Rust.
Heute mit der Regisseurin Katja von Garnier und jetzt mit einem schönen Song von Melody Gardot, Preacher Man. Radio 1, die Hörbar Rust, zweite Stunde mit Katja von Garnier, der Regisseurin. Abgeschminkt, dieser Film hat für wahnsinnig viel Aufmerksamkeit gesorgt. Du hast dann ein paar Jahre später Bandits gedreht. Möchtest du oder könntest du den Film kurz zusammenfassen für die Leute, die ihn nicht kennen oder ja, eine Erinnerungshilfe
gerne.
Brauchen?
Ja, sehr gerne. Es geht um eine Frauenband im Gefängnis und die schicken so ein olles Band von sich, so einen Song an so einen Plattenboss, der es aber ablehnt und einen Papierkorb schmeißt. Und sie kriegen aber die Chance, auf einem Polizeiball zu spielen. Und anstatt zu spielen, brechen sie aus und sind überall Nachrichten. Und dieser Plattenboss sieht das und erinnert sich an den Song, den sie ihm geschickt haben und holt es raus und veröffentlicht diesen Song mit deren Polizeisuchbildern. Ne? Und sie werden berühmt, während sie auf der Flucht sind, was auf der einen Seite ist, was sie immer wollten, auf der anderen Seite nicht wirklich praktisch, wenn du auf der Flucht bist.
War auch kommerziell ein großer Erfolg und vor allem auch der Soundtrack. Also ihr habt dann auch selbst Musik gemacht, also Nicolette Krebitz war dabei, Jasmin Tabatabai, Katja Riemann, hilf mir.
Jutta Hoffmann. Genau, aber den Soundtrack, genau die Musik haben eben die ersten drei, die du gerade genannt hast, eben kreiert. Die meisten Lieder kamen von Jasmin, aber die Musik insgesamt zusammen, Jasmin, Coco und Katja eben zusammen den Soundtrack kreiert. Und das war für uns alle eine riesen Überraschung, weil es so roh eigentlich und einfach so unbefangen kreiert wurde und dass es dann so toll ankam. Es war für uns alle natürlich wunderschön.
700.000 Mal wurde der verkauft. Das kann man sich irgendwie jetzt bei einem...
Heute nicht mehr vorstellen. Nee,
ja, wirklich, das war ganz, Wahnsinn. Hat sich echt total verschoben. Und was passierte dann? Also es ging ja dann reckte ja sozusagen Hollywood die Hand nach dir aus. Du, blutjunge Regisseurin, bildschön, erfolgreich. Das war im Grunde ja schon eigentlich fast so ein Filmstoff.
Naja, wie man aussieht, ist denen eigentlich egal, sondern da geht es eigentlich eher um den Film. Und wir haben Bandits auf dem Toronto Film Festival vorgestellt und dann habe ich gemerkt, dass da eigentlich viel los sein kann oder viel Potenzial ist und dem wollte ich nachgehen. Das hat mich gereizt. Ich muss noch dazu sagen, dass eigentlich Bandits entstanden ist, dadurch, dass ich die dreimal so zusammen erlebt habe. Die drei Schauspielerinnen und privat, bevor es ihn überhaupt gab und eigentlich das Gefühl hat, die haben so eine tolle Synergie miteinander, dass ich diesen Film für sie kreieren wollte, weil da so eine tolle Energie war, die zusammen hatten. Und der Film ist eigentlich entstanden dadurch.
Nun, alle drei haben ja tatsächlich, waren auch schon jeweils zu Gast hier in der Sendung, die haben ja, tatsächlich auch eine Energie, die auch gegeneinander geleitet sein könnte, ne? Weil das drei so Alpha-Frauen sind in ihrer Art. Und dass das passt, ist natürlich...
Ja, ist sehr füreinander. Ja. Und wir sind sehr noch heute auch sehr, 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 sehr eng und ist auf jeden Fall eine Verbindung, auf die ich nach wie vor, die mir sehr viel bedeutet, wir zu viert und auf die ich nach wie vor auch aufbauen möchte. Und wir werden bestimmt auch irgendwas wieder zusammen machen.
Ihr lebt ja auch alle in Berlin, jedenfalls im Moment, weil du ja auch im Moment in Berlin lebst.
Und die Verbindung war eigentlich auch für mich eigentlich die... Ich hatte tolle Erfahrungen in Amerika, da sprechen wir gleich mal drüber, aber auch mit dem Grund eigentlich wieder mal hier so vorbeizuschauen, weil ich das so ein bisschen eigentlich dieses Gefühl, dieses Miteinander und diese Synergie so ein bisschen vermisst habe auch. Eigentlich genau das, was wir so haben zusammen. Ja.
So, was war das jetzt mit Hollywood?
Ach so, was war da nochmal?
Wie ging's los?
Ach so, die Herausforderung sicher am Anfang war, eigentlich, wenn man so als Europäer oder so als aus Taunusstein, ja, so dann auch so nach Hollywood kommt, dann erstmal sich treu zu bleiben, ne, zum einen und dann aber trotzdem da was machen zu können eigentlich. Weil,
was wurde dir denn angeboten?
Ne, es kam eigentlich so einiges und ich habe sehr lange also so gebraucht, um eigentlich das zu finden, und das Gefühl hat, da kann ich wirklich was dazu beitragen, da kann ich auch das einbringen oder das sieht dann nachher so aus, dass ich es gemacht habe. Ne? Und also zum Beispiel Baseball-Komödie, sage ich mal, ne? Oder Sachen, die ich teilweise, die da kamen oder die ich, wo ich mich unbedingt zu Hause gefühlt habe, die habe ich halt dann erstmal, also da habe ich mich dann dagegen entschieden. Manchmal habe ich auch dort bereut, dass ich mich dagegen entschieden habe, aber es hat dann eine Weile gebraucht und dann habe ich aber für mich das Projekt eigentlich gefunden. Und das war eben die Geschichte von diesen zwei jungen, radikalen Frauen, die eben instrumental waren, den Frauen das Wahlrecht in Amerika zu erkämpfen. Mhm. Die waren einer der ersten, die vom Weißen Haus demonstriert haben. Die wurden dann ins Gefängnis geworfen und sind in Hungerstreik getreten und genau, und waren dann eben erfolgreich, eben Frauen das Wahlrecht zu erkämpfen. Und im Grunde genommen, das war eine Geschichte, die mich wahnsinnig interessiert hat. Und da hat eben dann Hilary Swank mitgespielt und Angelica Houston und Julia Ormond und Patrick Dempsey. Das war noch vor Grey's Anatomy. Das war totaler Traum. Also es war eine ganz, ganz tolle Erfahrung und ein Film, auf den ich sehr, sehr stolz bin.
Es gab Golden Globe-Nominierungen und Angelica Houston hat, glaube ich, tatsächlich einen auch bekommen.
Genau, nachdem sie eben so 11-mal oder so nominiert war, hat sie dann eben für unseren Film ihn endlich bekommen. Und es war natürlich ganz, ganz toll.
Ich versuche mir vorzustellen.
Sie haben mir so danach ihre Kette geschenkt. Ne? Sie hatte so eine schwarze, irgendwie so Nüsse-Kette an und die hat sie mir dann so über den Kopf gestrichen danach. Das war auch ganz toll, ja.
Ich versuche mir vorzustellen, wie das ist, wenn man mit dieser ganzen Infrastruktur und dieser ganzen Muskulatur, die da herrscht. Ich meine, Los Angeles, Hollywood, das ist so, diese Filmindustrie ist ja überhaupt nicht zu vergleichen, kann ich mir vorstellen, mit dem, wie es hier in Deutschland ist. Also sich da erstmal zurechtzufinden, sich zu behaupten, sich selbst treu zu bleiben, was du gerade gesagt hast. Und doch auch selbstbewusst genug aufzutreten, obwohl man weiß, dass es eine Riesenchance ist. Also die eine Sache ist ja, du hast schon deine Reputation und kannst Forderungen stellen. Und die andere ist...
Du kannst eigentlich gar keine Forderungen stellen. Ne? So als kleiner Piefke so aus irgendwie kannst du eigentlich, bist du eigentlich... Also so.
Ja, und das hat sich in dem Film offenbar, also da konntest du, da hast du deinen Platz gefunden. Würdest du sagen, dass du da auch mit einem Selbstbewusstsein auftreten konntest, als Newcomerin dort auf jeden Fall?
Nee, ich wurde auf jeden Fall so mit offenen Armen empfangen, sage ich mal, auch vom Studio. Und in dem Moment, wo man, also was ich da auch festgestellt habe, in dem Moment, wo man eine Vision teilt, ne, wir wollten... Also ich habe das in meinem Konzept vorgestellt, sagen, hey, ich möchte gerne einen modernen Film machen. Also er spielt 1913, aber ich möchte gerne, dass es ein Film ist, der sich modern anfühlt, auch mit moderner Musik und der dann zufällig aber 1913 spielt. Mhm. Und das hat ihnen wahnsinnig gut gefallen und ich glaube, deswegen habe ich auch so den Job bekommen. Und mit der Vision haben wir einfach an einem Strang gezogen und dann uns gegenseitig auch unheimlich geholfen. Und auch die Notes, die dann kamen vom Studio, waren auch für mich hilfreich, eigentlich den Film auch noch besser zu machen. Also habe ich so ein bisschen noch so ein mehr Miteinander gelernt, als ich es vorher eigentlich zugelassen habe, würde ich es mal sagen. Also das war schon ganz toll und das Team wollte auch, dass ich eine gute Erfahrung habe in Amerika. Also insofern war das alles schon eine Traumerfahrung. Was am Anfang ein bisschen schwierig war in der ersten Amerika-Zeit ist, dass man, also ich bin ja auch mit amerikanischer Kultur und mit amerikanischer Musik groß geworden, ne? Und man denkt, ah, das ist einem so nah, ne? Diese Filme, okay, diese gelben Taxis doch eigentlich so ganz vertraut und so. Aber eigentlich ist dann die Mentalität doch sehr, sehr anders. Und man muss erstmal so lernen, dies zwischen den Zeilen lesen zu können.
Also diese Freundlichkeit, die hey, how are you, take care, wo man denkt, das ist schon sehr innig, dass man das nicht für bare Münze nimmt oder was zum Beispiel?
Naja, das zum Beispiel, es wird zum Beispiel nie Nein gesagt, ne? Es wird dann immer so, wenn du einen Koffer kaufst, ne, zum Beispiel, und du... Die haben nur blaue Koffer und du sagst, hast einen roten Koffer, dann sagen sie immer, ja, wir haben nur blaue Koffer. Du würdest nie irgendwie hören, nein. Die wollen einfach niemanden enttäuschen. Also das Nein wird immer irgendwie anders verpackt und das musst du halt irgendwie versuchen zu interpretieren. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich das kapiert habe. Ja.
Schönes Beispiel mit dem Koffer. Wir spielen jetzt Lauryn Hill, Everything is Everything. Und das machen wir nicht zufällig, sondern der Song.
Ja, der Song ist eben in diesem Film über Alice Paul, ne, den Hilary Swank Film. Genau, in dem Film habe ich den verwendet, während so einer Parade, die diese Damen damals aufgezogen haben. Und wir haben eine 1913-Version auch von diesem Song auch dann erstellt, komponiert. Mhm. Also der fängt modern an und geht dann praktisch in diese Blasinstrument-Version rein im Film. Und hier ist er aber jetzt als in der Originalversion, denke ich mal.
Radio 1, die Hörbar Rust, heute mit der Regisseurin Katja von Garnier. Ich möchte jetzt ein Thema unterbringen, weil wir eben schon beim Frauenwahlrecht waren, was diesen Film angeht, den du gemacht hast, dass wir kurz das Thema Pro-Quote-Regie ansprechen. Das ist ja so eine Bewegung, wenn man so will, eine Initiative von Regisseurinnen, die sagen, es muss eine Quote geben. Es gibt da auch unterschiedliche Argumente für die Quote. Bist du eigentlich dafür oder dagegen?
Ich sag gleich was dazu, mich würde mal interessieren, was da steht.
Mhm. Wer auf diese Website geht, wird also viele Regisseurinnen bei der Arbeit sehen und verschiedene Zitate, die aber namentlich nicht zugeordnet sind. Einmal, ich bin für die Quote, weil sie funktioniert. Ich bin für die Quote, weil mein Reihenhaus abbezahlt werden muss. Ich bin für die Quote, weil sie Zuschauerinnen bringt. Ich bin für die Quote, weil öffentliche Gelder gerecht verteilt werden müssen. Jetzt finde ich interessant, ich bin für die Quote, um die Abschaffung der Alibi-Frau zu beschleunigen. Das finde ich ein ganz gutes Argument. Und ich bin für die Quote, weil Selbstverpflichtung nicht funktioniert. Und ich bin für die Quote, weil ich genug Männerfilme gesehen habe. So, das soll es jetzt sein an Zitaten. Wie stehst du dazu?
Letzteres fand ich sehr lustig. Die letzten wurden ganz interessant, fand ich. Also ich finde grundsätzlich, finde ich das eigentlich, der Beste einen Job machen sollte, egal ob er ein Mann oder eine Frau ist.
Mhm. Da sind wir uns einig.
Insofern ist es eine schwierige Sache. Aber wenn man sich die Zahlen anschaut, diese Studie, die es da gab über Gehälter, und im Fernsehen ist es noch radikaler als im Kino, oder da ist es noch transparenter, finde ich, oder da ist es noch extremer, dann ist es schon erschreckend eigentlich, die Diskrepanz. Also da war ich sehr erstaunt. Und da denke ich, da muss man auf jeden Fall eine Lösung finden zwischen diesen beiden Welten.
Also ich glaube, dass man sich mit den meisten Menschen darauf verständigen kann, ob sie nun Pro- oder Kontraquote sind, dass der Beste den Job machen soll. Die Frage ist nur, der Weg dorthin, der Beste sein zu können oder in dem Fall auch die Beste. Das kann man ja auch auf andere Berufssparten runterbrechen. Das muss jetzt nicht das Filmbusiness sein.
Ja, aber deswegen ist Quote schwierig teilweise manchmal, ne? Wenn man sagt, okay, vielleicht, das müssen so und so viele Frauen sein, aber wenn es nicht genug Frauen gibt, in dem Fall dann jetzt eben für eine, was ja in künstlerischen Sachen ist nochmal schwieriger, in kreativen Sachen ist nochmal schwieriger, weil ich aber auch denke, dass es zum Beispiel bei Gremien oder sowas wahnsinnig wichtig ist, dass es eine Balance gibt auch, wenn ich sage mal, einen Frauenstoff, es gibt schon sowas wie Frauenstoff und es gibt sowas wie eher männeraffine Stoffe, und ich sage mal, einen frauenaffinen Stoff daherkomme und sage mal, ich habe nochmal 80% des Männergremiums, habe ich natürlich Schwierigkeiten, dass dieser umgesetzt wird. Und dann, das ist dann schade, weil ich natürlich ein Großteil von der Kultur wird nicht repräsentiert, oder ein Großteil von der Kultur wird nicht repräsentiert in der Kultur.
So. Ich glaube, wenn der Unterbau, also sprich, bleiben wir dann meinetwegen jetzt doch bei deiner Branche. Ich glaube, wenn der Unterbau, also all das, was davor kommt, bevor du Regisseurin wirst, die dann genommen wird oder nicht genommen wird für einen guten Film, da gibt es ja ganz viele Vorstufen. Ob du dieselben Chancen kriegst wie Männer, ob du an denselben Wettbewerben teilnehmen kannst und so weiter, ob du überhaupt vorgelassen wirst. Ich glaube, es geht darum, tatsächlich da schon dieselben Voraussetzungen zu schaffen. Und wenn man weiß, dass da genauso viele Frauen wie Männer am Start waren, die Interesse hatten und Talent, und die dann loslaufen können und die sich dann qualifizieren oder eben nicht. Und dann kommt aber heraus, dass tatsächlich von 10, 7 Männer dabei sind und 3 Frauen nur, weil die Frauenbeiträge, die restlichen, nicht amüsant waren, zu dogmatisch oder nicht professionell genug. Ich glaube, dann sind auch alle damit im Frieden. Ich glaube, es geht einfach darum, dass die Infrastruktur auf dem Weg dahin, und das setzt ja oft schon in der Schule an und in der Erziehung und im Studium und so weiter, dass Frauen gar nicht erst in die Position kommen, dass sie beim Wettbewerb für die nächste Qualifikation
schon nicht antreten dürfen. Mhm. Absolut.
Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass dieses Argument, auch die Selbstverpflichtung, greift nicht so richtig. Da ist was dran. Und ich finde, es ist unglaublich schwierig, da ganz klar nur einer Meinung zu sein, weil es will auch niemand die Alibi-Frau sein. Und die Alibi-Frau wird auch extrem beäugt. Und die wird sofort beim nächsten Fehler, den sie macht, wird sie nicht mehr ernst genommen. Oder dann wackelt ihr Stuhl wieder und man sagt, siehste, die kriegen es doch nicht hin. So. Also es ist nach wie vor ein Thema, an dem man, glaube ich, dranbleiben muss. Und wenn man dann in 5 oder 10 Jahren sieht, dass sich da was, dass da das Feld so ein bisschen umgepflügt wurde, dass da mehr Unruhe reingekommen ist, dann kann man auch, glaube ich, wieder dem Wettbewerb vertrauen. Also wissen tue ich es natürlich auch nicht. Du hast das Gefühl, schon ernst genommen zu werden, ohne da groß Ellenbogen auszufahren oder...
Nein, doch, eigentlich schon total.
Absolut. Was jetzt? Also du wirst ernst genommen, ohne mit diesen Mechanismen?
Ja.
Okay.
Ja, absolut. Nee, habe ich schon, ja. Habe ich schon.
Okay.
Aber es gibt auch Situationen, wo ich mich bemerkbarer machen muss als in anderen Situationen. Also absolut.
Wie sieht das dann aus?
Naja, manchmal muss man eben Sachen wiederholen. Oder, um Sachen kämpfen. Aber das ist normal, ich glaube. Also ich empfinde das als normal. Wenn ich das Gefühl habe, es hat damit zu tun, ich stoße auf Widerstände, die haben damit zu tun, dass ich eine Frau bin, dann betrübt mich das zunächst, ja, fühle ich mich mal kurz einen Moment lang ohnmächtig und dann versuche ich das schon aber so in die Hände zu spucken und eigentlich rumzudrehen
dann
irgendwie.
Dann denkst du an deinen Vater und dann denkst du an die Provokation und was du alles gelernt hast. Und dann gibst du richtig
schöner
Gas.
Vorschlag.
So, wir hören jetzt die Counting Crows mit Round Here.
About the front door like a ghost into a fog where no one notices the contrast to white on white.
Radio 1. Hörbar Rust.
Willkommen zur letzten halben Stunde mit der Regisseurin Katja von Garnier. Und ich habe Ihnen den Song Hurricane mitgebracht von Miss Mister. Radio 1, die Hörbar Rust, heute mit der Regisseurin Katja von Garnier. Du wohnst jetzt mit deinem Mann, der auch Regisseur ist, Markus Goller, und euren beiden Kindern in Berlin. Relativ frisch. Naja, 3 Jahre?
Ja, also wir sind vor Ostwind gekommen, eigentlich erstmal nur so für ein paar Monate.
Und Ostwind 1, das muss man jetzt dazu sagen. Wir reden jetzt über einen Film, das ist sozusagen ein Spin-off, das zweite, nee, Spin-off ist was anderes, eine Fortsetzung.
Genau.
Also wir reden jetzt gleich über Ostwind 2 und Ostwind 1 hat dich sozusagen über den großen Teich hier nach Deutschland wieder geholt vor ein paar Jahren, weil du wusstest, du kannst ja diesen Film drehen.
Ja, also ich liebe Pferde und habe mich auch, bevor ich den Film gemacht habe, intensiv mit Natural Horsemanship, das ist so eine andere Art, mit Pferden zu sein, beschäftigt.
Hat das was mit, ist das so diese Pferdeflüsterer-Geschichte?
Ja, im weitesten Sinne schon. Ja,
erklär mal, was das ist.
Ja, es hat also vor allen Dingen damit zu tun, dass man so eine partnerschaftliche Beziehung zu den Pferden entwickelt und dass man lernt, sich wie ein Anführer zu verhalten. Und was das heißt, dass man, also es hat viel mit Körpersprache zu tun und weil Pferde kommunizieren mit Körpersprache und es hat damit zu tun, sich so zu verhalten, dass das Pferd einem auch letztendlich sich bei einem sicher fühlt und auch bei einem sein möchte. Also meint sich auch ultimativer Zustand mit dem Pferd ist, dass ich vielleicht keinen Strick brauche und keinen Zügel, sondern dass das Pferd bei mir sein möchte. Und also das ist zum Beispiel ein Zustand oder eine Beziehung von Pferd und Mensch, die wir in Ostwind 2 ausgebaut haben und die in Ostwind 1 so die erste Grundlage geschaffen wurde. Und diese Dinge, mit denen ich mich da so beschäftigt habe, leidenschaftlich über Jahre und es auch noch tue und lerne, also versuche zu lernen, konnte ich halt da eben reinpacken und über so ein bisschen was zu erzählen über die Magie, die es geben kann zwischen Mensch und Pferd.
Ich habe mir jetzt, tatsächlich konnte ich mir den Film Ostwind 2 noch gar nicht ansehen. Es gab eine Pressevorführung, ich konnte da leider nicht hin, das möchte ich sagen. Aber ich habe mir den Trailer angesehen und deswegen weiß ich, von was für Bildern du sprichst. Aber könntest du vielleicht so eine Szene versuchen, so bildhaft wie möglich zu schildern, also was passieren kann, wie man einem Pferd, einem großen, schönen, starken Pferd per Körpersprache, per Gestus, wie auch immer, bestimmte Zeichen geben kann, was dann passiert, also wie man sich das vorstellen muss.
Naja, zum Beispiel dass, bei Natural Horsemanship zum Beispiel lernt man, dass man als Mensch sich oftmals wie ein Raubtier verhält. Also in dem Moment, wo ich zum Beispiel gerade auf ein Pferd zugehe, ne, ist das ein Verhalten wie ein Raubtier. Ja? Also in dem Moment, wo ich, sagen wir mal, mit einer Banane auf ein Pferd zugehe, bin ich schon mal
in einer Banane?
Ja,
also in so einem
schräg,
Bogen. Ja?
In so Bogen, genau. Bin ich zum Beispiel schon mal weniger bedrohlich. Pferde sind ja Fluchttiere. Ne? Also bei uns beim Drehen war auch, ist es natürlich so, also es ist schon schwierig mit einem Pferd an einem Zügel, ne? Wenn du 70 Leute hast und Licht und Kamera-Equipment, dass das Pferd nicht die Sause macht. Ne? Und ganz, ganz viele Szenen bei uns im Film sind eben frei. Also sind ohne alles. Und
was heißt ohne alles?
Na, ohne Zügel, ohne Strick.
Genau.
Mädchen, Mika und Pferd. Ohne Zügel, ohne Verbindung, ohne Trick, ohne irgendwas.
Das ist eine ganz hübsche, die hat auch schon in Ostwind 1 mitgespielt. Ja. Hanna?
Wie heißt Hanna Binke.
Hanna Binke, genau. Ein rothaariges, ganz schönes Mädchen. Ja. Das Pferd ist natürlich auch, also das ist ja das Komische. Ich habe mit Pferden gar nichts mehr im Hut. Aber natürlich war ich auch ein Pferdemädchen, wie 70% aller Mädchen Pferdemädchen oder Ponymädchen waren. Und als ich diese Bilder gesehen habe, habe ich mich sofort zurückkatapultiert gefühlt. Und eigenartigerweise ist da immer noch so eine Art von Zauber. Mit diesem Wort bin ich echt extrem vorsichtig, weil ich mit diesem ganzen Gauklerkram gar nichts am Hut habe. Aber es ist eine Art von Zauber, die von dieser Kraft und auch von dieser Autorität, dieser natürlichen Autorität, die so ein Tier ausstrahlt und diesem Stolz. Und wenn du dann merkst, dass durch eine kleine Geste so ein Mädchen die Beine über Kreuz macht im Seitenschritt und dieses Pferd es nachmacht und du weißt genau, da ist jetzt nicht so ein fieser Trainer, der eben von hinten so auf die Hufe schlägt, so, sondern das ist so eine Art von Freiwilligkeit und von gesunder Dressur.
Einverständnis
oder Einverständnis,
ja. Wortlosem Einverständnis.
Das hat mich gekriegt, muss ich sagen.
Ja.
Ja.
Ist auch, glaube ich, eine Fantasie für viele Pferdemenschen, sich auf so einer Ebene dem Pferd zu begegnen. Ist was, was mich selber sehr berührt und wo ich selber auch nach strebe, muss ich sagen. Und
du hast auch zwei Pferde.
Ich habe selber zwei Pferde, genau. Und das, was mir, die bedeuten mir wahnsinnig viel. Und immer wenn ich bei denen war, geht es mir immer so ein bisschen besser, fühle ich mich immer so ein bisschen friedlicher. Und ich habe für Ostwind zwei, aber auch haben wir so nach Szenen gesucht, die so ein bisschen jenseits von der Sehgewohnheit sind mit Pferden. Also klar, wir kennen da Pferde auf der Koppel und so weiter, aber nach Szenen gesucht, die so ein bisschen vielleicht neuer sind, innovativer sind, die man nicht so kennt vielleicht mit Pferden. Mhm. Also zum Beispiel kommt Ostwind am Anfang in die Stadt, ja, also um Mika ein Zeichen zu geben, um ihr zu verstehen zu geben, dass das was nicht in Ordnung ist.
Lass uns doch kurz, das können wir ja ruhig machen, die Geschichte erzählen. Also es ist ein Film, der offiziell, das klingt jetzt erstmal ein bisschen nüchtern, 11 bis 13, 14, 15 so als Kernzielgruppe, so da, die Mädchen sollten sich diesen Film ansehen, die sich irgendwie für Pferde interessieren. Darüber hinaus natürlich jeder...
Also alle, die sich für Pferde interessieren, ne? Also jung und alt, würde ich sagen. Es gibt auch wahnsinnig viele Erwachsene, die genauso wie ich leidenschaftlich mit Pferden zu tun haben und jeden Nachmittag so im Reitstall verbringen. Für die auf jeden Fall auch. Mhm. Aber ich glaube darüber hinaus auch, es ist auch auf jeden Fall ein Familienfilm.
Erzähl doch mal die Geschichte. Kurz in zwei, drei Sätzen, naja, Ostwind 1.
Wir haben auch so eine kleine Liebesgeschichte, die
Ostwind, also, ganz kurz, ja. Ostwind 1, ja. Denn dieser Film baut ja darauf auf so ein bisschen.
Genau, Ostwind 1 ist eigentlich ein Film über ein sehr, so ein Outsider-Mädchen, was schlecht in der Schule ist und auf ihrer Großmutter geschickt wird.
Cornelia Frobös.
Genau, und die so ein bisschen streng ist, um sie eigentlich so ein bisschen auf Spur zu bringen. Ja? Und stattdessen trifft sie eben dieses Outsider, dieses sehr schwierige, eigentlich gefährliche Pferd. Und baut mit dem eben so eine Verbindung auf. Und weil eben als gefährlich gilt, soll er eben weggebracht werden, weggeschafft werden. Und sie trainiert, um ihn zu retten eigentlich. Nimmt sie an einem Turnier teil, um ihn zu retten. Und dann gehen viele Sachen schief und dann am Schluss aber alle gut. Und es ist ein sehr emotionaler Film, der eben über diese Verbindung zwischen den beiden, diese wortlose, intensive Verbindung eigentlich ist das Herz der Geschichte. Und auch das war, glaube ich, zwischen den Zeilen auch das, was viele Menschen so berührt hat, glaube ich. Also auch jeden, der einfach eine Verbindung zu einem Tier hat, eine starke Verbindung zu einem Tier hat. Und es ist ja, haben ja oftmals nicht nur Kinder, sondern eben wie Erwachsene auch.
Ja, ich gucke jetzt auf meinen Hund. Wie ist das für die Schauspielerin gewesen, die sich mit diesem Tier ja unglaublich intensiv beschäftigt? Und
das war übrigens jetzt die Geschichte von Ostwind 1.
Genau. Ja. Das ist ja wahrscheinlich auch für so ein Mädchen dann auch eine Verbindung, die entsteht. Und die ist dann wahrscheinlich ganz traurig, wenn diese Dreharbeiten vorbei sind, weil sie sich an dieses Tier so gewöhnt hat, oder?
Naja, was bei Hannah interessant war, dass sie ja nicht reiten konnte vor dem ersten Ostwind. Ne? Also wir hatten einen riesen Casting-Aufruf, muss reiten können. Ne? Und dann hatte ich sie in Kriegerin gesehen und war so von ihren, irgendwas war in ihren Augen und ich dachte, oh, die hat was ganz Besonderes. Dann haben wir sie zum Casting eingeladen und also bei Hallo hat sie mich schon im Sack gehabt, so ja, beim ersten Handschütteln. So. Und dann hat sie ein Wahnsinns-Casting gelegt, aber dann war eben diese Pferdefrage offen. Ne? Und dann haben wir gesagt, oh, hier steht, du bist schon auf dem Pferd gesessen, was heißt denn das? Ne? Und sie hat gesagt, das heißt, ich habe schon auf dem Pferd gesessen, ne? Punkt. Ja? Und dann habe ich das getestet, habe sie zu meinen Pferden mit eingeladen, wie sie sich da verhalten würde, weil das natürlich, wenn sie jetzt Angst hätte, das zu lernen, wäre es natürlich schwierig. Und sie hat das so eben angstfrei und so selbstverständlich eigentlich diesen Pferden begegnet und ich gesagt, das wäre jetzt dein Leben, die nächsten Monate bist du dazu bereit. Und dann hat sie gesagt, ja. Und dann haben wir sie eben auf diese andere Art an dieses ganze Pferdethema rangeführt. Und und es hat sie eben mit Bravour gemacht.
Bevor wir jetzt einen Song aus dem Soundtrack hören, You Belong to the Wild, sag uns doch mal in ein, zwei Sätzen, worum es in dem Ostwind 2-Film jetzt geht.
In Ostwind 2 fährt wieder Mika in den Ferien zu Ostwind, obwohl sie eigentlich nach Paris fahren sollte mit ihrer Freundin, aber sie kriegt eben ein Signal oder hat einen Traum, dass es Ostwind nicht gut geht und haut dann ab und zu ihm und dann taucht ein mysteriöses weißes Pferd im Wald auf und außerdem geht es auch dem Hof nicht so gut, stellt sie fest und dann naja, dieses mysteriöse Pferd im Wald löst bei ihr ganz viele Gedanken aus eigentlich, dass warum können eigentlich Pferde nicht frei sein, warum halten wir eigentlich Pferde auf so engem Raum und sie entschließt sich dann auch bei einem Turnier mitzumachen, eigentlich um dem Hof ihrer Großmutter zu helfen, aber muss dazu erst Ostwind auftrainieren und dann verknüpfen sich diese beiden Stränge und es gibt eben auch einen sehr einen mysteriösen
sehr
jungen Mann im
jungen
Wald.
Mann aus dem Wald. Genau, Liebesgeschichte, eine zarte Liebesgeschichte.
Genau, eine sehr unschuldige, tolle Liebesgeschichte.
Wir verlosen 2x2 Karten für Ostwind 2. Sie müssen dafür eine Frage beantworten. Und wie diese Frage lautet, das hören Sie gleich nach dem nächsten Song.
And I see the endless open wild, and nothing is wrong to me. I see it like a child.
Wir haben uns eine Frage überlegt. Und zwar gibt es neben Cornelia Froboess und Hanna Binke und Amber Bongard noch einen ganz bestimmten Schauspieler, der ist schon ein bisschen älter, der ist super und auch ein lustiger Typ. Und was für eine Rolle nimmt der ein? Wie würdest du es beschreiben? Der wohnt auch in diesem Ort. Ne? Der hat sowas im weitesten Sinne wie so ein Pferdetrainer. So ein
ja, genau. Und er ist Mikas Mentor eigentlich.
Und der ist auch schon, den kann man aus Ostwind 1 auch schon kennen.
Genau,
ne?
Und der bringt, genau.
So, wie heißt der Schauspieler? Schicken Sie uns die richtige Lösung an hörbar@radio1.de. Schreiben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer und Ihre Adresse dazu, damit wir Sie benachrichtigen können. Herzlichen Dank dafür. So, der letzte Gesprächspart gilt jetzt noch einem anderen Film und deinem Leben, deinem Wohnen sozusagen. Also wer von Hollywood zurückzieht nach jetzt Lichtenrade oder Lichterfelde, was war's?
Also Berlin halt.
Ja, Berlin. Wie lebt es sich und wie kommen deine Kinder damit klar? Also ich weiß, dein Sohn ist ungefähr so in der Pubertät, ne? Der ist
ja,
so
ist 13.
Mhm. Wie alt ist deine Tochter?
6.
6, okay.
Für die gerade in die Schule gekommen.
Ach, guck mal.
Ja, also,
ja, dann ja. Ist es wahrscheinlich einfacher für sie, ne? Oder?
Ja, würde ich sagen, eigentlich beide inzwischen. Es ist ja eine Welt, die sie eigentlich sehr gut kennen. Ich glaube, es ist schwieriger für Kinder, wenn sie dauernd in ein neues Land oder neue Welt kommen, wie so Diplomatenkinder. Mhm. So. Aber ich habe das hin und her, also immer zurück und weg von einer vertrauten Welt ist, glaube ich, einfacher. Also hin und her zu wechseln in
zwischen zwei vertrauten Welten.
Ja.
Also pendelt ihr auch noch?
Ja, eigentlich schon. Also wir, wenn wir davon pendeln sprechen, also wir waren zum Beispiel nach Ostwind noch wieder ein Jahr in Amerika und die Kinder waren auch dort in der Schule.
Ah ja.
Und jetzt sind wir wieder hier und ich würde gerne im Idealfall eigentlich eine tolle Balance finden zwischen beiden Welten. Ist mir auch überhaupt noch nicht gelungen, aber das ist auf jeden Fall meine Idealvorstellung.
Okay, und habt ihr ein kleines Gärtchen? Bist du, wenn du mal Zeit hast, bist du dann jemand, der seine Füße hochlegt auf so einen Hochlehner mit Fußhocker?
Ich weiß auch nicht, wie die heißen, weil wenn ich Zeit habe, dann fahre ich tatsächlich zu meinen Pferden.
Ach ja, stimmt. Dann fährt man zu den Pferden.
Ja, und wenn es auch noch so kurz, also manchmal auch nur für einmal über so eine weiche Nase zu streicheln und wieder zurück oder mal irgendwie zusammen einen Salat zu essen oder so, dann mache ich das. Fahre ich zu den Pferden.
So, der eine Film, über den ich noch sprechen wollte mit dir, der ist jetzt auch in diesem Jahr, Ende März, glaube ich, hatte der Premiere. Es ist Forever and a Day. Das ist eine Scorpions-Film-Doku über die Abschiedstournee, die drei Jahre währende Abschiedstournee der Scorpions. Wie kam es dazu und wie muss man sich diesen Film vorstellen? Hat dir das Spaß gemacht? Die Scorpions, wäre das jetzt eine Band, die du auch so hören würdest?
Es hat mir total Spaß gemacht, weil ich habe einen sehr starken Bezug zu Musik in allen Filmsachen. Also Bandits war ein Musikfilm, auch in Ostwind ist eigentlich Musik ein sehr starkes Element. Und macht auch den Film mit aus. Und die Band kam auf mich zu, weil sie, glaube ich, Bandits irgendwie mögen oder das Grundgefühl in Bandits. Und habe mich gefragt, ob ich das machen würde. Und fand das eine wahnsinnig spannende Aufgabe. Und dies auch war. Also ich habe mir bestimmte Stationen ausgesucht. Ich war jetzt nicht durchgehend mit dabei, sondern bei bestimmten so wesentlichen Stationen. Und habe auch selber viel mitgefilmt, also hinterm Schlagzeuger, so die 20.000 kreischenden Fans und so. Und das war ganz toll, das mal mitzuerleben. War eine ganz neue Erfahrung für mich, Backstage mit dabei zu sein, überall. Und das dann eben so ein Kaleidoskop zu schaffen zwischen deren Geschichte und so ein bisschen deren Geist einzufangen und auch irgendwie Musikfilm, Konzertfilm. Mhm. Und auch die Frage zu beleuchten, ob es möglich ist, als sagen wir Rockstar in Würde zu altern. Ne?
Und du würdest das mit Ja beantworten?
Ja, das kann man so, ist ein bisschen komplexer.
Also ja oder nein. Die Scorpions, ich komme ja aus Hannover, deswegen müsste ich eigentlich sagen, ja, sage ich aber nicht. Und viele sagen das auch nicht und das ist so erstaunlich, weil diese Band tatsächlich international unglaublich erfolgreich ist, in Amerika und in Russland und so weiter. Und es in Deutschland gibt es ja auch viele Fans und die haben viele Platten verkauft und die Konzerte und so, das läuft alles schon, die müssen sich nicht beklagen. Aber komischerweise ist das Standing im eigenen Land in dem Fall nicht so gut. Also ist das so dieses alte, was gilt der Prophet im eigenen Land? Ist es so, dass man das nicht zu schätzen weiß? Oder kannst du schon nachvollziehen, warum die hier nicht so gut angekommen sind bei der großen Masse?
Ich glaube, erstens, ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen schade. Ich finde es auch ein bisschen, also wenn ich zum Beispiel, mich hat eigentlich interessiert, ich meine, ich habe ja selber 10 Jahre in Amerika gelebt und fährt man nachts auf dem Freeway und hört so 95.5 und dann kommt dann so ein Scorpion-Song, ja, so No One Like You oder irgendwie beim Campingladen läuft so Wind of Change im Hintergrund. Und ich denke, ey, Wahnsinn, ja, krass, was die so erreicht haben, ne? Und das ist so schwer für einen internationalen Künstler in Amerika einen Fuß auf die Erde zu kriegen, geschweige denn auf so einem Level Erfolg zu haben. Und ich fand das schon unheimlich beeindruckend, muss ich sagen, ne? Und mich hat interessiert, Mensch, wie müssen die gestrickt sein, ne? So aus Hannover kommt, wie muss man gestrickt sein, auch miteinander, das zu schaffen. Ne? Und eine Sache, die ich unheimlich interessant fand, man muss sich eigentlich über irgendwie seinem Instinkt folgen und ganz viele Neins nicht glauben und ganz viele spinnt ihr, das geht doch nicht, ist doch unmöglich, ne? Das nicht für bare Münze nehmen irgendwie. Und insofern ist es irgendwo, ich fasse jetzt mal ein bisschen vereinfacht zusammen, weil wir jetzt nicht viel Zeit haben. Dann kann man, im Film ist es natürlich, kann man da ein bisschen tiefer einsteigen und es ist auch ein unterhaltsamer Film geworden, weil viele Dinge auch sehr lustige Anekdoten und so sind, aber im Grunde genommen ist es eigentlich eine ganz inspirierende Geschichte.
Dann teasen wir die also nochmal, wenn Sie möchten. Ich weiß nicht, ob er noch im Kino läuft, aber auf jeden Fall wahrscheinlich wird er demnächst auf DVD erhältlich sein. Forever and a Day, die Scorpions-Doku und der Pferdefilm, falls Sie sagen, Mensch, wie hieß denn der nochmal? Ostwind 2. Wir haben 2x2 Karten verlost. Haben wir noch irgendwas vergessen? Ja, genau. Die Anmoderation für deinen letzten Song, David Gray, Please Forgive Me.
Ah, David Gray ist auch ein Song, der schon sehr viele Jahre so mit mir unterwegs ist eigentlich. Mich erinnert er an eigentlich die Abschlussszene von dem Film, den ich in Amerika gemacht habe, Hilary Swank, über dieses Frauenwahlrecht, weil wir in der letzten Szene, wo die Frauen eben diese Stimme erhalten haben, habe ich den laufen lassen beim Drehen. Und da hier ist er.
Danke für die letzten 2 Stunden.
Ich danke auch.
Und Ihnen zu Hause wünsche ich noch einen schönen restlichen Sonntag. Tschüss.
Please forgive me if I
act a little strange. Radio 1. Hörbar Rust.